Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. 5 dicke Fliegen, mit denen muss sich der Reformator Martin Luther von nun an rumplagen. Und das womöglich bis in alle Ewigkeit. Der Künstler Markus Lüpertz hat Martin Luther in einem Kirchenfenster verewigt, gemeinsam mit 5 übergroßen Fliegen. An dieser Darstellung gab es Kritik und auch sonst lief nicht alles rund beim Einbau dieses Kirchenfensters. Heute aber wurde es eingeweiht, 5 Jahre später als geplant, in der Marktkirche in Hannover. Wir berichten gleich. Zuerst aber erinnern wir an den verstorbenen Schauspieler Elmar Wepper, bekannt vor allem aus vielen Fernsehproduktionen und aus dem Kinofilm Kirschblüten Hanami aus dem Jahr 2008, für den er damals unter anderem den Deutschen Filmpreis gewonnen hat. Elmar Wepper spielte in diesem Film einen Mann namens Rudi, der unheilbar krank ist, dann aber seine Heimat in Bayern verlässt und eine letzte Reise unternimmt nach Japan. Genau wie die Filmfigur Rudi war auch der Schauspieler Elmar Wepper in Bayern zu Hause. Und über seine Reise nach Japan für diesen Filmdreh hat er mal das hier gesagt.
Ich bin dahin wie der Rudi quasi, wie so ein Bayer. Der Fuji, das ist auch bloß ein Berg, so ungefähr. Was hören wir da auf mit Japan? Was ist denn Japan? Und dann habe ich mir dieses Tokio und dieses Japan auch so, das habe ich dann so aufgenommen. So etwas naiv, ja.
Der Schauspieler Elmar Wepper über die Dreharbeiten in Japan für den Film Kirschblüten Hanami. Die Regisseurin dieses Films heißt Doris Dörrie. Sie habe ich vorhin gefragt, wie sie damals auf Elmar Wepper gekommen ist für diese Hauptrolle.
Ich hatte ihn da vorbesetzt im Fischer und seine Frau. Das war eine kleine Rolle gewesen. Und ich habe da was in ihm gesehen, und zwar einen großen Mut und auch eine Lust auf Abenteuer. Und ich weiß noch genau, wie ich ihn dann nach diesen Dreharbeiten von Fischer und seine Frau gefragt habe: Elmar, würdest du mit mir auf irgendein Abenteuer gehen? Und ich weiß noch nicht genau welches. Und da hat er sofort gesagt, ja. Und da hatten wir so eine stille Übereinkunft. Ja, wir können zusammen irgendwie auf weite Fahrt gehen.
Ja, dieses Abenteuer, das war dann eben der Dreh in Japan. In diesem Film Kirschblüten Hanami, da steht Elmar Wepper wirklich im Zentrum, muss man sagen. Er trägt den ganzen Film. Das ist ja, nehme ich an, auch für einen erfahrenen Schauspieler wie Elmar Wepper eine Herausforderung, oder?
Ja, klar, es ist eine Herausforderung. Aber was eigentlich andersrum mich doch auch bestürzt hat, war, dass ihm gar nicht so oft so eine große Herausforderung angeboten war. Es war seine erste große Kinorolle. Und dass da es so wenig Gelegenheit für ihn gab, zu zeigen, was er alles kann und wie viel Facetten er hat und wie groß auch sein Mitgefühl mit den Rollen ist. Und denn damit verbinden wir uns mit diesem Mann, der da allein durch Japan irrt und um seine Frau trauert und gleichzeitig aber auch noch mal lernt zu leben. Er hat eine so unglaubliche Bandbreite gehabt und war ein so feiner Mensch. Und ich glaube, diese Feinheit, die spürt man eben auch in all seinen Rollen.
Wie hat er diese Hauptrolle gespielt, diesen todkranken Rudi in Japan?
Naja, das kann man sich anschauen, wie er ihn gespielt hat.
Für alle, die den Film vielleicht nicht gesehen haben.
Er hat ihn sehr, sehr durchlässig und durchsichtig gemacht, was sowieso immer das Merkmal ist für großes Schauspiel. Gar nicht so viel zu machen, sondern wirklich, ja, die ZuschauerInnen einzuladen, dieser Figur ins Herz zu schauen, diesem Rudi Angermeier ins Herz zu schauen. Und dafür muss man sich so ganz, ganz durchsichtig machen. Und das hat er gemacht. Also wirklich sehr viel zulassen, sehr viel auch an Zartheit zulassen.
Sie haben vorhin gesagt, ihm wurden solche großen Herausforderungen gar nicht so oft zugetraut. Hat die Filmszene ihn unterschätzt?
Absolut. Und das ist schon auch die Tragik für viele SchauspielerInnen in Deutschland, dass wenn man mal beim Fernsehen ist, dann kommt man da auch nicht mehr raus und dann ist man auch festgelegt auf eine ganz bestimmte Rolle. Also ich sage nur so der Bayer in Hamburg. Und das ist dann schwer, was anderes noch angeboten zu bekommen. Und das ist ihm passiert im deutschen Fernsehen, ja.
Er hat ja eben auch sehr viel fürs Fernsehen gedreht, also in Serien gespielt, in Filmen. Würden Sie denn sagen, dass er auch da herausragende Leistungen gezeigt hat? Also gibt es auch
Absolut.
Fernsehrollen, für die Sie ihn wirklich in Erinnerung behalten werden?
Natürlich, klar. Also ganz sicherlich seine allererste Fernsehserie, aber einer der ersten großen Fernsehserien, übrigens auch mit Hannelore Elsner und endlose Fernsehreihen, auch die er gespielt hat. Und na klar, da war er auch ein Verlasspferd auch. Man wusste auch immer, was man von ihm bekommt, als Zuschauerin auch. Und trotzdem so diesen Platz zu bekommen auf der großen Leinwand und auch nochmal ganz anders und durchsichtiger spielen zu können, das hat er leider eben nicht so oft bekommen. Und umso schöner war es, dass ich ihm dann diesen Platz nicht nur geben konnte, sondern er mich auch damit beschenkt hat, mit dem, was er alles konnte. Ich habe das als wahnsinniges Geschenk empfunden, mit ihm durch Japan zu fahren und ihm dabei zuzuschauen, wie er diesen Rudi Angermeier verkörpert hat. Er ist versunken in die Figur und hat dann die Figur sprechen lassen oder agieren lassen. Und das hat er mit wahnsinnig wenig sichtbarem Aufwand getan, sicherlich mit großem seelischem Aufwand. Und es war für ihn auch ganz bestimmt nicht einfach, in Japan zu sein. Er war nie vorher so weit weg gewesen aus Bayern. Das war kompliziert für ihn, anstrengend für ihn. Aber mit welcher Grandezza er dann auch das gemacht hat, mit welcher Lässigkeit und mit welcher Hingabe, das hat mich ganz, ganz tief beeindruckt. Und deshalb bin ich heute auch sehr, sehr traurig.
Wie haben Sie ihn damals als Menschen erlebt während dieses großen gemeinsamen Abenteuers in Japan?
Als sehr, sehr feinen Menschen. Er hatte komplettes Vertrauen zu mir und ich zu ihm. Und wir haben wenig sprechen müssen, was immer das Allerschönste ist. Es war völlig klar, wer dieser Rudi Angermeier ist. Und ich konnte ihn auch einfach dann damit losgehen lassen und ihm folgen. Und er wusste aber auch, dass ich ihn immer beschützen würde. In dieser Rolle als Schauspieler und natürlich auch in Japan.
So erinnert sich die Regisseurin Doris Dörrie an den verstorbenen Schauspieler Elmar Wepper, der in ihrem Film Kirschblüten Hanami die Hauptrolle gespielt hat. Elmar Wepper wurde 79 Jahre alt. Die evangelische Marktkirche in Hannover hat ein neues Fenster. Nicht irgendeines, sondern ein Fenster, das der Künstler Markus Lüppertz für die Kirche gestaltet hat. Heute, am Reformationstag, wurde das Kunstwerk offiziell eingeweiht, allerdings mit 5 Jahren Verspätung. Es gab nämlich eine ganze Menge Kritik an dem Entwurf von Lüppertz und sogar einen Rechtsstreit. Die Familie des Architekten der Marktkirche wollte das Fenster verhindern. Und dann gab es dann noch ein Problem. Das Lüppertz-Fenster war ursprünglich eine Idee von Altkanzler Gerhard Schröder, der wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Putin schon damals in der Kritik stand. Zur Einweihung des Fensters war Schröder heute trotzdem eingeladen. Und auch dabei war unser Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau.
Und wenn die Welt voll Teufel wäre, das von Reformator Martin Luther verfasste Lied war gleich zweimal zu hören, heute in der Marktkirche in Hannover. Während des Reformationsgottesdienstes selbst und auch während des Festakts zur Einweihung des von Markus Lüpertz gestalteten Reformationsfensters. 13 Meter ist es hoch, auffällig bunt neben den sonst transparenten Fenstern der seitlichen Kirchenwände. Weiß gehalten ist der dargestellte Martin Luther, barfuß im Mönchsgewand. Er nimmt das untere Drittel des Fensters ein. Luther habe sich schon früh selbst ins Bild gesetzt, unterstützt von Künstlern seiner Zeit, referiert Philosoph und Lüpertz-Experte Heinrich Heil während des Festakts.
All das nimmt Markus Lüpertz auf und macht sich sein Bild vom Reformator. Hier male ich und will nicht anders. Selbstbewusst verkündet er, die Künstler haben Gott geholfen, die Welt ins Erscheinen zu bringen. Gleichwohl fühlt sich Lüpertz ein, greift auf die historischen Zusammenhänge zurück, zeichnet die Atmosphäre und verlebendigt Martin Luther darin in all seinen Besorgnissen, seiner Wut, seinen Bedenken und Selbstzweifeln.
Die werden symbolisiert von den 5 überdimensionierten Fliegen, die ebenfalls auf dem Fenster zu sehen sind. Sie stehen für den Beelzebub, den Herrn der Fliegen, den Teufel.
Ein beeindruckendes Exemplar setzt Lüpertz dem Reformator auf die Brust. Schwer wiegt der Albdruck nahe beim Herzen. Einen Gruß vom Tod überbringt die Fliege. Sie und ihre Schwestern und Brüder fliegen auf alles, was organischen Ursprungs ist und sich in Auflösung und Verfall befindet. Lästige Mahner sind sie, halten uns die Vergänglichkeit vor Augen, so penetrant, wie es nur Fliegen sein können.
Zu sehen ist auch ein Skelett, das an eine Jesusdarstellung erinnert. Blaue Fragmente im oberen Teil lassen den Himmel erahnen. Kleinteilig und detailreich lädt das Fenster zum Anschauen und Interpretieren ein. Prägend aber sind wohl die Insekten. Hannover habe jetzt ein Fliegenfenster, beginnt Regionalbischöfin Petra Bahr ihre Ansprache.
Die Welt ist voll Teufel. Teufel haben in Butscha gewütet, jener Stadt, die Symbol wurde für den Krieg Russlands gegen die Ukraine, wo der blanke Vernichtungswille sich in bestialischer Gewalt gegen Frauen, Kinder, Alte zeigte.
Altkanzler und Russland-Lobbyist Gerhard Schröder hatte 2016 das neue Kirchenfenster initiiert und seinen Freund Markus Lüpertz dafür als Künstler gewonnen. Das war schon damals umstritten. Wladimir Putin hatte bereits völkerrechtswidrig die Krim annektieren lassen. Heute sitzt Schröder zufrieden in der ersten Reihe der Marktkirche.
Wenn man das Fenster sieht, dann soll man Respekt vor der großen Kunst haben, die dieses Fenster ohne Zweifel bedeutet. Und deswegen, der Kunst wegen, ist eine Bereicherung für die Kirche, für die Stadt Hannover. Und das ist letztlich das Verdienst von Markus Lüpertz. Ich habe einen kleinen Beitrag dazu leisten können, aber wirklich nur einen kleinen.
Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 hatte der Kirchenvorstand entschieden, das von Schröder gespendete und eingeworbene Geld an die Ukraine-Hilfe weiterzuleiten oder an die Spender zurückzuzahlen. Um das Fenster einzubauen, sei die Gemeinde finanziell in Vorleistung gegangen, sagt Martin Germeroth, Vorsitzender des Kirchenvorstands.
Und wir bemühen uns darum, Bürgerinnen und Bürger Hannovers anzusprechen, ob sie dieses Vorhaben nicht durch eine Spende unterstützen können. Und dankenswerterweise ist es so, dass wir schon eine große Spende bekommen haben und dass sich eine weitere größere Spende ankündigt. Und das macht uns Mut zu hoffen, dass es auch gelingen wird, den restlichen Betrag zusammenzubekommen.
Etwa 150.000 Euro für das Fenster und 50.000 für den nun erfolgten Einbau. Spenden, die potenziell auch aus dem Kreis derer kommen könnten, die sich heute in der Kirche drängten, um Gottesdienst und Festakt zu erleben.
In der Marktkirche in Hannover wurde heute das neue Kirchenfenster von Markus Lüpertz eingeweiht. Für uns berichtet hat Bastian Brandau. Und jetzt geht es um einen klaren Fall von MeToo auf der Opernbühne. Es geht um Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung. Davon nämlich erzählt unter anderem Mozarts Oper Die Hochzeit des Figaro. Der mächtige Graf Almaviva belästigt in dieser Oper seine Bedienstete Susanna, die eigentlich bald Hochzeit feiern soll, mit ihrem Verlobten Figaro, dem Namensgeber der Oper. Der in Kasachstan geborene Regisseur Jewgeni Titow hat diese Geschichte jetzt an der Bayerischen Staatsoper in München neu auf die Bühne gebracht, unter anderem mit einigen jungen und noch eher unbekannten Sängerinnen und Sängern. Jan-Florian Fuchs, unser Opernkritiker, war gestern bei der Premiere. Was also macht Jewgeni Titow aus dieser Oper? Ist das eine Inszenierung, die geprägt ist von den MeToo-Debatten der letzten Jahre?
Auf jeden Fall, aber jetzt erlauben Sie mir, weil ich gerade das Gespräch über Emma Wepper hörte, ganz kurz noch etwas. Es gibt eine wunderbare Szene, ich glaube in der Polizeiinspektion 1, wo Emma Wepper in der Staatsoper ist und da überhaupt nicht hin will. Und ich glaube sogar, wenn ich mich nicht täusche, ist es der Figaro. Also das ging mir einfach durch den Kopf gerade. Der Grandler in der Oper, der will ich nicht so ganz sein. Was Titow macht in dieser Inszenierung, ist schon, dass er natürlich die männliche Macht ins Zentrum rückt. Der Graf ist nicht nur übergriffig, stückgemäß, sondern er nimmt auch gerne Drogen. Er ist überhaupt so, ja, eine Figur, die ein bisschen am Ende ist, weil er hat Geld offenbar, er kann sich alles kaufen und das macht ihn nicht glücklich. Das ist das eine. Und das zweite, die zweite Ebene ist dann, was ein bisschen angeschärft wird, auch im positiven Sinne, ist die Rolle der Frauen. Also das sind nicht nur alles Opfer, das sind nicht nur alles die Trauernden, sondern die sind durchaus auch zumindest ein bisschen emanzipiert.
Ich habe es gesagt, es sind auch ein paar jüngere Sängerinnen und Sänger dabei, daneben aber auch große Namen. Wie fanden Sie das Sängerensemble in dieser Zusammensetzung?
Ziemlich, ziemlich gut. Da sind einige schon, die in der letzten Mozart-Premiere in München gesungen haben. Und da scheint sich so langsam etwas zu entwickeln, dass wir eben Namen wieder begegnen. Und vielleicht wird das ja sogar irgendwie in ein paar Jahren eine Mozart-Tradition, dieses Ensemble. Ganz exzellent der Graf eben, Hugh Montagu Randall. Eine sehr junge Stimme noch, der aber auch schon durchaus eben die Brüchigkeit dieser Figur verkörpern kann. Wir hören jetzt mal Elsa Dreisig als Gräfin in einer sehr, sehr traumverlorenen, berühmten Sequenz dieses Stücks. Da das sehr, sehr gut. Konstantin Krimmel unbedingt zu nennen, noch als Figaro, auch eine sehr junge Stimme. Er macht das auch total mühelos. Das ist auch neu, finde ich. Also ich habe diese Partie ein bisschen neu gehört, vor allen Dingen auch durch das, wie er das technisch macht und wie er eben zwischen Witz, Hoffnung, Verzweiflung hin und her schwankt. Also sängerisch ist das total toll. Szenisch, Sie haben es ein bisschen durchgehört. Ja, also es ist nicht viel neu erfunden. Es ist weitestgehend unterhaltsam. Insgesamt mir ein bisschen zu slapstickhaft.
Dann sprechen wir noch über den Dirigenten. Am Pult stand Stefano Montanari, ein Barockgeiger, der aber jetzt eben auch dirigiert. Wie hat er das gemacht gestern Abend?
Das fand ich tatsächlich schwierig. Merkwürdige Tempi, zum Teil sehr gehetzt, rasend schnell an der einen oder anderen Stelle. Es hat dann auch doch geklappert bei den Ensembles, bei der Koordination eben zwischen Graben und dem Personal auf der Bühne immer wieder. Mir ist auch nicht ganz klar geworden, wo Montanari jetzt hin wollte, außer dass er halt sagt, schaut mal oder hört mal, was ich kann, welche Power ich diesem Bayerischen Staatsorchester da entlocken kann. Ja, manchmal ist es auch ein Problem in der Premiere, weil da einfach viel Stress ist, das kann ja auch sein, aber da war ich jetzt vom Dirigat eigentlich doch eher enttäuscht. Und noch eine Anmerkung, also Titov hat inszeniert, allerdings ist es ein bisschen ungewöhnlich, denn es gibt eine Inszenierung von Christoph Loy, die noch gar nicht so alt ist, in Figaro in München. Warum wurde die ersetzt? Weil eigentlich der französische Filmregisseur Olivier Assayas inszenieren sollte und das ist aus irgendwelchen Gründen gescheitert, sodass es in gewisser Weise ein Einspringer ist, den wir hier erlebt haben.
Das sagt Jörn Florian Fuchs über Mozarts Oper Die Hochzeit des Figaro an der Bayerischen Staatsoper in München. Vielen Dank. Die zerflossenen Uhren von Salvador Dalí oder auch die surrealen Traumlandschaften von Max Ernst wären wohl nicht möglich gewesen ohne den Einfluss eines gewissen Sigmund Freud. Während er in seiner Wiener Praxis das menschliche Unterbewusstsein erforschte, hielten die Maler des Surrealismus genau dieses Unterbewusstsein in ihren Bildern fest. Vor ungefähr 100 Jahren war das in Paris, damals das Zentrum der Surrealisten. Der Surrealismus war aber längst nicht die einzige Kunstrichtung, auf die Freud und seine Lehren großen Einfluss hatten. Auch danach gab es immer wieder Künstler und auch Künstlerinnen, die auf den Erfinder der Psychoanalyse reagiert haben. Wie genau, das zeigt jetzt eine Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen. Innenwelten, Sigmund Freud und die Kunst. Gesehen von Christian Gampert.
Von Joseph Beuys sehen wir in der Ausstellung eine zarte Collage mit dem Titel Therapie, dann eine Art Strichliste, die als Bewusstsein firmiert und ein fluxusartig mit Schwarz vollgeschmiertes Schreibpapier, auf dem ein weißes Dreieck mit dem Wort Nein hervorsticht. Beuys gab dem Blatt den ominösen Titel »Was ist mit der Kuh?« Klammer auf, Sigmund Freud ließ sich von der Kuh verarschen. Das klingt ziemlich verrückt und es gehört nicht gerade zu den bekanntesten Daten der Vita von Beuys, dass der Meister sich 1955 und 1956 zweimal stationär in der Psychiatrie befand. Beuys, der unter einem Kriegstrauma litt und über seine Kriegserlebnisse ja mancherlei Mythen in die Welt setzte, löste das Problem dann auf seine Art. Er rief sich selbst zum künstlerischen Messias aus, der nicht mehr selber therapiert werden musste, sondern der seltsame Stoffe wie Filz, Fett und Gummi als angebliche Energiespender für die ganze Gesellschaft in Umlauf brachte. Auch die Erzählstruktur dieser Ausstellung geht vom Persönlichen zum Gesellschaftlichen. Sie beginnt wenig überraschend mit dem Surrealismus, der individuellen Traumverarbeitung mit Dalí, Masson und Max Ernst und schreitet über expressionistische Selbstanalysen im Porträt dann schnell weiter zu Kapiteln wie Eros und Thanatos in den 1970er Jahren und zur unheimlichen Gegenwart. Wenn man bedenkt, dass die Anzahl psychoanalytisch inspirierter Kunstwerke potenziell unendlich ist, bleibt das aber ein guter Ansatz, um das Thema in den Griff zu kriegen. Während die Headliner des Surrealismus ihre Ängste ins Bild brachten und Salvador Dalí gläubig zu Sigmund Freud wallfahrtete, ändert sich das Bild nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Wiener Aktionismus kommt eine recht aggressive Form psychoanalytisch inspirierter Kunst in den Blick. Vor allem aber wehren sich nun Künstlerinnen gegen Freuds vorurteilsbeladenes Frauenbild.
Also er hat ja sehr wohl auch seine blinden Flecken gehabt in Bezug auf die Frauen. Das haben natürlich die Feministinnen ihn dann vorgestellt. gehalten. Merit Oppenheim war deshalb eher zu jung tendierend, weil der beide männlichen, weiblichen Aspekte gleichberechtigter gesehen hat und auch auf einer archetypischen Ebene gehoben hat, während Freud halt doch sehr in zeitgemäßen Rollenbildern gefangen war.
Sagt Kuratorin Nicole Fritz. Sie zeigt einige nicht übermäßig bekannte weibliche Positionen, die zur revolutionären Selbsttherapie greifen. Birgit Jürgensen hängt 1975 ihre Werke über die nicht mehr benötigte Couch. Heidi Bucher zieht bei ihren Häutungen die Innenhaut einiger als repressiv empfundener Räume ab. Und ihre heutige Videonachfahrin Raffaela Vogel inszeniert ihre eigene Geburt im Fruchtwasser eines Vergnügungsparks. Performativer Feminismus. Auf männlicher Seite gibt es da ab den 1980er Jahren nur die aggressiven Selbstbemalungen des Günter Brus oder die Ironie Heimo Zobernicks, der ein Freud-Denkmal als Frottage auferstehen lässt. Die ganz aktuelle Gegenwartskunst dagegen erkundet eher das kollektive Unbewusste, etwa mit den großformatigen Fotokästen des Gregory Crutzen. Unheimlich ist da vor allem die Verlorenheit der Figuren in kalten Winterwelten.
Crutzen war ja selber aus einer Psychiaterfamilie und er hat auch immer mitbekommen, wie die Patienten unten in der Wohnung ein- und ausgehen. Es hat auch immer was mit Geheimnis zu tun.
Die Technik der Psychoanalyse ist sprachorientiert, was viele Künstler durch mehr Bildorientierung kompensiert sehen wollen. Die beeindruckendste Arbeit der Ausstellung bleibt ein Video von Esther Schalef-Gerz, das Auschwitz-Überlebende in dem Moment zeigt, in dem die Erinnerung hochkommt, in Zeitlupe. Auf die Mühsal der Psychoanalyse verweist die Metallcouch, die Franz West ironisch als eine Art Bahre baute, mit einem Metallgitter als Kopfstütze. Diese sehr harte Liegestatt war auch schon im Freud-Museum in Wien zu sehen, wohin die Ausstellung im nächsten Jahr weiterzieht.
Künstlerinnen und Künstler auf der Couch. Christian Gampert über Innenwelten, die neue Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen, über Sigmund Freud und die Kunst. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist seit heute in Tansania. Bei diesem Besuch geht es auch um das Erbe der deutschen Kolonialherrschaft. Mehr dazu von Doris Schäfer-Noske, die Kulturmeldung.
Bis 1918 gehörten große Teile Tansanias mit dem heutigen Burundi und Ruanda zur Kolonie Deutsch-Ostafrika. Als erster hochrangiger Politiker aus Deutschland besucht Steinmeier morgen auch den Ort, an dem 1905 bis 1907 der Machi-Machi-Aufstand gegen die deutsche Kolonialherrschaft stattgefunden hat. Ein Aufstand, den die deutschen Kolonialtruppen damals brutal niedergeschlagen haben. Bis zu 300.000 Menschen kamen damals ums Leben. Heute erklärte der Bundespräsident in Tansania, dieses dunkle Kapitel gemeinsam mit dem Land der Opfer aufarbeiten zu wollen. Schon zuvor hatte die Bundesregierung die Restituierung damals geraubter menschlicher Knochen angekündigt. Jetzt ist es offiziell. Ein Vertrauter der italienischen Regierungschefin Meloni wird neuer Präsident der Biennale in Venedig. Und zwar handelt es sich um den italienischen Autor, Fernsehmoderator und Journalisten Pietrangelo Buttafuoco. Der 60-jährige Sizilianer wird Nachfolger des bisherigen Präsidenten Roberto Cicutto, dessen Mandat im kommenden März endet. Bekannt wurde Buttafuoco mit einem hymnischen Buch über den verstorbenen ehemaligen Ministerpräsidenten Berlusconi. Auch ist Buttafuoco eng befreundet mit dem Kulturminister Gennaro San Giuliano. Schwer vorstellbar ist, wie die Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Leiter der Kunstbiennale 2024 klappen soll. Der Brasilianer Adriano Pedrosa gilt nämlich weder als rechts, noch will er auf seine gesellschaftskritische Schau Fremde überall im Zentralpavillon verzichten. Da geht es nämlich um Flucht, Migration und Fremdenfeindlichkeit. Und nochmal Italien. Das Geheimzimmer von Michelangelo in Florenz wird ab Mitte November erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Wie das Museum der Medici-Kapellen mitteilte, können Kleingruppen ab sofort Slots für 15-minütige Besichtigungen buchen. Das Zimmer wurde 1975 zufällig unter einer Falltür entdeckt und jetzt aufwendig renoviert. Unter dem Putz fanden sich Zeichnungen und Projektskizzen des Künstlers. Michelangelo soll sich 1530 Wochen lang in dem unterirdischen Raum versteckt haben, aus Angst vor der Rache der mächtigen Medici. Denn als die Medici zeitweise aus Florenz vertrieben waren, da hatte er auch für die Stadt gearbeitet.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Und das war's von uns, von Kultur heute. Nach den Nachrichten geht's weiter mit den Informationen am Abend und Berichten zur Lage im Nahen Osten. Ich bin Enne Seidel. Schönen Abend.